Machst du mal 10 Würstchen mit ordentlich Senf? Danke.
Willkommen bei einer neuen Folge Die Stadionwürste. Und die neue Saison ist losgegangen. Freitag ist es soweit gewesen. Endlich wieder Fußball, endlich wieder Fußball vor den Fans. Und ich glaube, die neue Saison hat sich ganz gut angelassen. Und wir wollen natürlich einmal reinschauen in die Saison. Was ist passiert? Wie sind die Aufreger? Und mit wir meine ich einmal mich und natürlich meine zwei edlen Gäste, nämlich den Patrick.
Einen schönen guten Abend.
Und den Domi.
Hallo.
Ja, der ein oder andere mag jetzt eine Zweitliga-Sondersendung befürchten, aber auch, weil unsere Herzensvereine natürlich in der zweiten Liga wieder mal mit Glanzleistungen um sich schlagen, verzichten wir heute auf Blicke auf den HSV und den SV Werder Bremen und widmen uns lieber dem Profifußball und schauen mal, was ist am Freitag passiert. Und zwar Eröffnungsspiel Gladbach gegen Bayern. Und ich finde, für so ein Eröffnungsspiel hat das auf jeden Fall eine ganze Menge gehalten. Waren auch ein paar Aufreger dabei. Wie hast du das Spiel gesehen? Oder hast du das Spiel gesehen, Patrick?
Ja, ich habe das Spiel gesehen und wie du schon richtig sagst, also das war für ein Eröffnungsspiel ganz, ganz ordentlich anzusehen. Man hat zwar schon gemerkt, dass die Mannschaften noch nicht so super drin sind in der Saison, dass es eben noch früh ist, auch dass viele im Sommer irgendwie bei den Turnieren unterwegs waren. Es war also noch nicht alles perfekt. Beide Mannschaften haben ja auch einen neuen Trainer, sodass es taktisch da schon immer wieder noch gehapert hat, aber es war ordentlich Tempo drin und super viele Torszenen oder Torraumszenen. Das hat schon Spaß gemacht zuzugucken. Also für die Fans auf jeden Fall ein gutes Spiel und ich glaube, so ein Eröffnungsspiel wird ja auch immer in viele, viele Länder übertragen. Da hat die Bundesliga ganz gute Werbung gemacht für sich und das Ergebnis geht am Ende, glaube ich, auch in Ordnung. 1-1. Auf der einen Seite das Privatduell Lewandowski gegen Sommer, in dem Sommer fast immer die Oberhand behielt und Lewandowski nur einmal überwinden konnte. Und auf der anderen Seite haben die Gladbacher viele gute Chancen gehabt und sind aber häufig auch an sich selbst gescheitert, haben den Ball einfach nicht reinbekommen und auch ein- bis zweimal eventuell am Schiedsrichter, wo wir dann schon gleich zum Aufreger kommen. Und wie habt ihr das denn gesehen mit den zwei Elfmeterszenen in der zweiten Halbzeit?
Ja, ich muss sagen, für mich ist die zweite Situation absolut richtig beurteilt und entschieden worden. Für mich ist das kein Elfmeter. Klar, es gibt natürlich Körperkontakt, aber Körperkontakt heißt nicht automatisch faul. Und ja, also wie gesagt, ich bin der Meinung, dafür sollte man kein Foulspiel kriegen, weder im Strafraum noch im Mittelfeld. Deswegen da für mich richtig entschieden. Bei der zweiten Szene, finde ich, ist es ein bisschen schwerer zu beurteilen, weil, also ich habe das gesehen, ich habe sofort gesagt, für mich ist das ein Foul, weil er ihm unten tritt. Dann habe ich aber viele Leute gehört, die erzählt haben, ja, der hat ihn ja oben festgehalten. Also dieses oben festhalten, ja, es gab einen kleinen Zupfer, das ist richtig. Reicht für mich aber auch auf gar keinen Fall für einen Foul. Das unten treten oder unten ihm einfach sozusagen die Beine ineinander hacken, ist für mich von der Sache her ein klarer Elfmeter. Jetzt war die ganze Situation natürlich abseits des Balles, was allerdings aus meiner Sicht nicht eine ausreichende Begründung dafür ist, es nicht zu pfeifen. Weil man hat ja das gesehen, der Thuram läuft in der Mitte, Stindl guckt, dann wird Thuram in der Mitte gelegt. Das ist halt so eine schwierige Situation. Was macht Schindel? Wenn er den Ball in die Mitte spielt und der Pfiff nicht kommt, sieht er natürlich aus wie der größte Idiot. Und der weiß ja nicht, was in der Mitte in dem Moment passiert ist. Also sieht er, okay, der ist aus dem Spiel, versuche ich den Ball irgendwie anders gefährlich vors Tor zu bringen. Hatten dann anders gespielt. Ich meine, die Gladbacher hatten den Ball, hatten ja durchaus eine Chance, weil es gibt ja noch Menschen, die argumentieren, ja, und der Vorteil. Deswegen finde ich, ist es eine sehr schwierige Situation. Für mich war es ein klares Foul. Ich persönlich hätte es als Elfmeter gewertet. Ich kann allerdings auch verstehen, wenn Leute sagen, nee, das ist für die kein Elfmeter, weil es halt wieder eine sehr unübersichtliche Situation ist. Aber trotzdem, wie gesagt, aus meiner Sicht, alles in allem, hätte ich in der ersten Aktion, wenn ich Schiedsrichter gewesen wäre, einen Elfmeter gegeben. In der zweiten Situation nicht.
Ja, sehe ich tatsächlich fast genauso. Ich sehe es in der ersten Situation, also in der früheren, in der 81. Minute, sogar ein bisschen deutlicher, dass ich sagen würde, ja, Elfmeter, egal ob jetzt der Ball da reingespielt wird oder nicht, das hat doch damit nichts zu tun. Ich kann abseits des Balles doch niemanden umtreten und dann ungestraft davonkommen. Also es ist im Strafraum, er tritt ihn klar und deutlich. Das Zupfen wäre vielleicht auch zu wenig gewesen, das ist richtig, aber der Tritt ist für mich da absolut ausschlaggebend und ausreichend. Und das muss meiner Meinung nach der Videoassistent dann eben sehen und weitersagen. Und da muss es einen Elfer geben. Die zweite Situation sehe ich da auch nicht ganz so eng. Das ist ein bisschen Körperkontakt. Ja, wird auch unten getroffen, aber da ist Thuram auch schon so ein bisschen ja, am nach vorne kippen, sage ich mal. Und ich glaube nicht, dass da der Tritt das, oder das Treffen des Beines ursächlich dafür ist, dass er stürzt. Und das ist ja immer noch sehr entscheidend bei einem Elfmeter oder bei einem Foul überhaupt. Und das ist wieder dieses, was wird im Strafraum gepfiffen und was wird im Mittelfeld gepfiffen. Das zweite Ding wird im Mittelfeld auch nicht gepfiffen und dann ist es auch okay, wenn es im Strafraum nicht gepfiffen wird. Das erste Ding, glaube ich, wird im Mittelfeld gepfiffen oder überall anders auf dem Feld und dann muss es halt auch im Strafraum gepfiffen werden. Und ja, deswegen würde ich da auch sagen, mindestens einen Elfmeter hätte Gladbach kriegen müssen.
Ja, ich sehe das auch so. Also ich glaube, da sind wir alle ungefähr einer Meinung. Was ich an der Szene, und ich glaube, das ist ja auch, glaube ich, nochmal so ein bisschen die Krone des Ganzen hier ein bisschen, dass sich der Schiedsrichter weder die eine noch die andere Szene wirklich angesehen hat. Und ich muss sagen, das finde ich zumindest komisch. Also das ist, ich meine, wir haben den Videoschiedsrichter und natürlich darf ein Marco Fritz auch von seiner Spielführung überzeugt sein und darf sich das auch gerne ja, entscheiden, okay, da lag ich nicht falsch, aber ich finde es doch schon sehr bedenklich oder zumindest sehr, ja doch, wahrscheinlich schon bedenklich, dass er so fest davon überzeugt ist, dass er sich das nicht mal einmal anschaut. Und das, obwohl er ja ganz offensichtlich auch bei beiden Szenen aus Köln darauf hingewiesen wurde, da ist irgendwas und vielleicht guckst du dir das nochmal an. Es ist ja nicht so, dass er da nicht darauf hingewiesen wurde und ich finde, das ist ja auch dem Spiel schuldig, dass er sich das anschaut, finde ich. Also so selbstsicher sollte man da nicht sein und man kann ja trotzdem noch zu seiner Meinung stehen dann im Nachhinein, wenn man das sich anschaut und sagt, nö, ich finde immer noch, dass das kein Elfmeter ist, finde ich, ist das was anderes, als das so kategorisch auszuschließen, weil das ist, dafür ist der Videobeweis auch gedacht, finde ich, und da kann man sich auch gerne mal nochmal, ja, vielleicht auch nochmal die nötige Sicherheit holen und sagen, nö, das sehe ich immer noch so, aber so fand ich es ein bisschen bedenklich, tatsächlich, dass er sich das auch gar nicht angeschaut hat.
Da bin ich mir immer nicht so ganz sicher, wie läuft da die Kommunikation ab. Zum Beispiel beim ersten Ding könnte ich mir vorstellen, ich meine, der redet ja dann mit dem Videokeller und die Leute im Keller sagen ihm ja dann, wie sie die Situation haben. Ich glaube, da herrscht eine gewisse Kommunikation. Zum Beispiel beim ersten Moment oder bei der ersten Szene gesagt hat, ja, ich habe das registriert. Ich habe aber in der Situation auf Vorteil entschieden, was ja laut Regelwerk nicht falsch ist, aus meiner Sicht. Und er das dann so mit denen besprochen hat und die sagen, ja, okay, du hast diese Situation so und so wahrgenommen, dann ist das ja so gesehen keine Fehlentscheidung. Weil er hat das, also wenn er das Foulspiel wahrgenommen hat, entschieden hat, okay, für mich hatten die den Ball, hatten eine gute Chance, haben den Vorteil halt nicht genutzt. Ich weiß nicht, ob dann der Schiedsrichter sagen kann, ja komm, dann haben den Vorteil nicht genutzt, dann gehen wir nochmal zurück und geben denen doch den Elfmeter. Bei der zweiten Situation ist halt auch mal die Sache, da ist es ja, also bei vielen Schiedsrichtern, und das hat ja auch immer der Kuhfeld damals letzte Woche von Bremen häufig gesagt, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz eine Meinung hat, er ist sicher, und der Videoschiedsrichter sagt ihm nicht, du liegst hier wirklich komplett falsch, guck dir das auf jeden Fall an, sondern wenn der Fritz sagt, ich habe die Situation so wahrgenommen, die in Köln sagen, ja, kann man so sehen, würden wir dir jetzt nicht komplett widersprechen, dann finde ich es auch okay, wenn er sich das nicht nochmal anguckt. Nur wenn es halt wirklich, weil ich glaube nicht, dass der Fritz sagt, ey Jungs, ich gucke mir das nochmal an. Ich glaube, dass da wirklich eine gewisse Kommunikation herrscht. Und wenn er sagt, ich habe es so wahrgenommen, die in Köln sagen, okay, kann man so, wenn mit dieser Ansicht so laufen lassen. Ich kann mir vorstellen, dass das sozusagen der Grund dafür war, dass er sich nicht nochmal angeguckt hat. Und wenn das so ist, nur wenn das so ist, finde ich es auch in Ordnung und vertretbar.
Ja, deiner ersten Argumentation kann ich gut folgen. Das macht durchaus Sinn, wenn er wirklich gesagt hat, ich habe das und das gesehen, aber ich habe da auf Vorteil entschieden oder ich habe die und die andere Begründung dafür, dann kann ich das durchaus verstehen, dass er sich das nicht angeschaut hat, beziehungsweise dass er aus Köln dann nicht den Hinweis bekommen hat, das ist eine komplette Fehlentscheidung. Weil wenn er das natürlich so begründen kann, dann kann man ja nachhinein nicht sagen, okay, das war doch kein Vorteil. Das ist ja dann auch schon so ein bisschen, muss ja auch schon so ein bisschen Tatsachenentscheidung noch hier und da sein. Aber ja, der Argumentation kann ich folgen. Und wenn das wirklich wir waren ja nicht dabei, die Argumentation war, dann macht das durchaus Sinn, dass er sich das natürlich nicht nochmal angeschaut hat. Da. Ja.
Ja, es ist jetzt, genau, also das Problem ist ja, wir wissen einfach nicht, was da kommuniziert wird und was gesprochen wird. Die Frage ist einfach so ein bisschen, zum Beispiel gerade bei der ersten Szene, die ja komplett abseits des Balls passiert und ich bin der Meinung auch so, dass der Schiri sie gar nicht sehen konnte, sie gar nicht wahrnehmen konnte. Also da muss doch dann der VAR sagen, pass mal auf, er wurde da eindeutig irgendwie am Bein getroffen und hast du es gesehen? Und wenn er dann in dem Moment sagt, nee, habe ich nicht, dann muss er sich sie angucken. Und ich habe die Szene jetzt nicht so hundertprozentig vor Augen, dass ich darauf schwören kann, dass er es nicht sehen konnte. Aber ich bin der Meinung, dass er in dem Moment so stand, dass er es nicht gesehen hat. Und dann muss doch eigentlich eingegriffen werden, weil, wie gesagt, also auch das Argument mit dem Vorteil zieht da bei mir nicht so wirklich, weil das ist ein Elfmeter, der besser auf. Also, wenn es ein Tor geworden wäre, okay, dann scheiß drauf auf den Elfmeter, das ist ja klar, dann ist der Vorteil da größer, aber ansonsten ist ein Elfmeter da, glaube ich, dann doch die größere Chance als dann der Abschluss, der dann kam. Und dementsprechend würde ich sagen, also da hättest du zumindest sich angucken müssen, wenn er es nicht gesehen hat. Wenn er es doch gesehen hat, wie gesagt, ich kann es jetzt gerade nicht hundertprozentig sagen, dann ist es natürlich was anderes und wenn er dann bei seiner Meinung bleibt, aber ich glaube. In dem Fall hätte es zumindest so eine Review von ihm selber dann geben müssen, dass er sich das anguckt und dann entscheidet, okay, das war ein Foul oder eben nicht.
Da muss ich dir leider komplett widersprechen. Ich finde nicht, dass du Szenen laufen lassen solltest, um zu gucken, schießen sie ein Tor, weil dann kommen wir wieder an das Ding, angenommen, eine andere Situation, eine ähnliche Situation, da wird aufs Tor geschossen, abgeblockt, dann lässt er den Vorteil 10, 15 Sekunden laufen, weil sie immer wieder eine gute Chance haben und es dann vielleicht aus 2 Metern nicht schaffen, den Ball über die Linie zu drücken, sondern an Pfosten zu schießen. Und dann sagt er 10, 15 Sekunden später, okay, jetzt gibt es noch den Elfmeter für das Vergehen von gerade eben. Deswegen muss ich sagen, das sehe ich komplett anders. Wie gesagt, für mich ist die Voraussetzung, er oder der Linienrichter hat die Szene gesehen, hat sie beurteilt in dem Moment, hat gesehen, okay, es war für uns ein Foulspiel, aber ich entscheide in dieser Situation auf Vorteil und lasse das weiterlaufen. Und ich finde, wenn er das so entschieden hat, ist es für Gladbach super schade. Aber es ist dann halt die Entscheidung, die auf dem Platz gefällt wurde, die ja nicht falsch ist, die natürlich im Endeffekt mit den Konsequenzen natürlich schwierig ist. Aber jetzt stelle man sich vor, Gladbach spielt den Ball zurück, wer auch immer im Rückraum steht, schießt gerade. In dem Moment pfeift er ab und der Ball geht ins Tor und der Elfmeter geht am Ende daneben. Dann ist die Aufregung, glaube ich, noch viel größer.
Ja, genau, das ist doch der Punkt, den ich meine. Ne? Also warte den Vorteil ab, wenn der Ball ins Tor geht, alles gut, dann muss es sich auch niemand mehr angucken.
Ja.
Und wenn der Ball nicht ins Tor geht, gibt es halt den Elfmeter, weil da war ein klares Foul und Punkt. Also das ist es doch. Und ja. In der Szene ist der Ball nicht noch dreimal quer gespielt worden und nochmal nach hinten und sonst was, dann ist es vielleicht was anderes. Aber in der Szene, also warte es ab und wenn der Ball nicht reingeht, dann kannst du immer noch dir das nochmal angucken.
Aber du kannst ja nicht Ewigkeiten warten auf diesen Vorteil. Also du musst ja in dem Moment die Entscheidung treffen und dann das Spiel weiterlaufen lassen. Das kannst du ja auch bei, sag ich mal, einem Foul im Mittelfeld, wer wartest der? Oder ne, du fährst einen Konter, du wirst kurz hinter der Mittellinie umgefällt, du lässt den Vorteil laufen, der Spieler läuft dann aufs Tor zu, schießt daneben und dann sagst du, ach nee, komm, jetzt gibt's nochmal den Freistoß. ich gebe auch ganz ehrlich zu, was gegen meine Theorie spricht, ist, dass er dem Bayern-Spieler nicht gelb gegeben hat, weil auch wenn er Vorteil entscheidet, hätte er in dieser Situation definitiv mindestens gelb geben müssen.
Ich finde da schon, dass der Schwab recht hat. Und eine Sache, die ja ähnlich, also natürlich ist das jetzt vielleicht ein bisschen Äpfel und Birnen, aber ich finde eine Szene, die Schwab auch so ein bisschen recht gibt, ist zum Beispiel im Spiel ja auch von Dortmund gegen Frankfurt passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt, aber es war ja eine Szene, wo an der Mittellinie Haaland gestartet ist und wahrscheinlich jeder im Stadion, inklusive Haaland und Reus, gedacht haben, dass es da abseits ist. Und der Schiedsrichter hat das natürlich, wie sie es immer machen und wie ich es zumindest immer verfluche, bis zur letzten Sekunde gewartet, bis dann diese Fahne gehoben wird und am besten noch drei Spieler ausgedribbelt. Aber genau das ist ja passiert. Das ist dann bis zum Tor gelaufen und dann auch ein Tor gefallen, was letztendlich ja auch ein reguläres Tor war. Und von der Szene, wo sie angefangen hat, bis sie geendet hat, waren es locker, weiß ich nicht, wie viele Sekunden. Und wenn man da natürlich zu früh abpfeift und sagt, das ist jetzt doch kein Vorteil mehr oder das ist doch noch nicht zu Ende die Szene, dann finde ich schon, dass man ja da auch beraubt wird. Also ich bin da eher in der Argumentation dann auch eher bei Schwab und denke dann auch schon eher, dass man das schon so sehen muss, dass der Vorteil auch ein Vorteil sein muss und nicht nur so einfach durchgewunken wird und dann keine Strafen entstehen.
Okay, aber jetzt zeichnen wir mal die Szenerie. Du läufst zu zweit aufs Tor, ein Abwehrspieler ist noch da, du läufst aufs Tor zu, der Torwart kommt raus. In dem Moment wirst du vom Abwehrspieler brutalst umgehackt von hinten. Der Ball springt hin und her, fliegt rüber zu deinem Mitspieler, der alleine vorm leeren Tor steht und den Ball daneben schießt. Würdest du dann nachträglich den Elfmeter geben oder nicht? Ich meine, ja, es ist eine etwas klarere Torschance, das ist mir bewusst. Aber genau das ist ja. Also, wenn er dann den Ball aus 5 Metern daneben schießt, sagst du dann, jetzt hast du Pech gehabt, aber komm, du kriegst nochmal eine Chance, kriegst nochmal einen Elfmeter.
Sehr konstruiert und aufgrund deiner Schilderung des sehr brutalen Einsteigens des Abwehrspielers würde ich dann noch Elfmeter geben, ja.
Also nachträglich, du wartest ab, siehst, okay, der ist zu blöd, aus 5 Metern das Tor zu machen, ist ja ein Riesenvorteil, steht 5 Meter vorm leeren Tor, schaffst nicht, den reinzuschießen, das ist für mich dann schwierig.
Ja, ist natürlich jetzt sehr konstruiert und eine klare Antwort kann ich da natürlich auch nicht geben, aber nur, also wenn der Spieler dann beim Vorteil, nehmen wir mal anders, wenn der Spieler dann im Vorteil den Ball verstolpert, dann wird der Vorteil ja auch abgepfiffen, also gefällt. Das ist ja dann auch kein Vorteil mehr. Also wenn, würde ich wahrscheinlich auch sehen wie Schwab, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, klar gibt es dann nochmal Elfmeter. Aber das ist natürlich auch ein sehr konstruierter Fall. Und ich befürchte fast, dass wir dieses gar nicht richtig lösen werden können und wahrscheinlich auch schon die Hälfte unserer Hörerschaft gegen uns aufgebracht haben, weil wir dieses Thema tatsächlich wahrscheinlich zwei Meinungen immer geben wird. Und hier ist es nur 2-1, Domi, also haben wir recht.
Wie gesagt, ich persönlich bin auch der Meinung, in der Situation hätte ich Elfmeter gegeben, weil ich finde, es ist in der Situation schwachsinnig zu verlangen, dass Stindl den Ball in die Mitte spielt, damit es sozusagen in Anführungsstrichen klar ist, dass Thuram an dieser Torschance gehindert wurde.
Ich glaube, das kann man so sehen. Jetzt mal losgelöst von der Szene, wie fandet ihr das Spiel sonst? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es wird ja jetzt wieder schon so ein bisschen dieses Nagelsmann-Ding aufgemacht, von wegen, er ist noch nicht angekommen und der Kader ist zu schlecht und was ich mir alles anhören musste schon, wie die armen Bayern es gerade so schaffen, 11 Mann auf den Platz zu bringen. Ich fand, abgesehen jetzt von der Anfangsphase und auch mit Abstrichen die Endphase, hatte Bayern das Spiel doch deutlich unter Kontrolle und hat eigentlich gezeigt, dass der Kader nicht so schlecht ist und auch Nagelsmann offenbar nicht so ein Blinder ist und das eigentlich ganz gut gemacht. Nur man sieht doch durchaus, dass an Positionen, die wichtig sind, auch schon einige Spieler vielleicht noch nachverpflichtet werden sollten.
Ja, Also ich fand das Spiel war auch sehr interessant. Die Bayern hatten, wie du sagtest, zwischendurch natürlich wirklich die Überhand, hatten viele Chancen. Aber ich muss sagen, ich fand es schön, wie es die Gladbacher gemacht haben. Sie haben sich halt nicht versteckt. Sie haben halt auch mal versucht, vorne Druck zu machen. Haben dadurch halt auch Chancen und auch das Tor kreiert. Das ist halt das, was ich mir für die Bundesliga wünsche, dass es mehr Mannschaften gibt, die sagen, okay, wir versuchen auch aktiv gegen die Bayern zu spielen, selbst wenn es ein aktives Gegenpressing ist, weil auch die Bayern machen irgendwann Fehler. Und ich glaube, dass du so eine größere Chance hast, da auch mal was zu holen. Natürlich birgt es immer die Gefahr, dass du am Ende vielleicht 4-0 aus der Arena geschossen wirst, klar. Aber so hast du halt auch eine Chance zu gewinnen. Und die Bayern müssen sich erst an das neue System gewöhnen. Das wird auch noch ein bisschen dauern, da wird noch nicht alles perfekt sein. Und auch später, es gibt immer die Chance, dass sie mal einen Fehler machen. Aber den kannst du halt auch nur ausnutzen, wenn du wirklich Druck hast, Druck machst und die Leute vorne hast. Wenn du dich am eigenen Strafraum einigelst, da können die auch 3 Fehler im Aufbauspiel machen. Da passiert nichts, weil bis einer von da ganz hinten auf die gegnerische Seite gerannt ist, ist sowieso alles vorbei. Deswegen, mir macht dieser Auftritt Mut und Hoffnung. Und ich hoffe, dass es halt andere Bundesligisten gibt, die ähnlich versuchen, aktiv gegen die Bayern zu spielen und sich nicht von Anfang an schon in ihr Schicksal ergeben, in der Hoffnung, dass die Bayern in 90 Minuten vielleicht kein Tor schießen und es 0-0 ausgeht.
Wobei man an der Stelle auch nochmal sagen muss, natürlich jetzt Gladbach jetzt auch von einem Andi Hütte trainiert, der ja auch mit Frankfurt so ein bisschen dieses Bayern-Ding entschlüsselt zu haben schien. Der hat ja auch mit Frankfurt immer sehr gut ausgesehen gegen die Bayern. Das hat man auch schon, finde ich, ein bisschen gesehen, dass der auch weiß, wie man die Bayern schlagen kann.
Jetzt kommt wieder der Frankfurter, ich krieg die Krise hier.
Ich hab noch was vorbereitet für später, für die Frankfurter. Okay.
Dann ist gut, da freuen wir uns schon alle drauf auf die SGE-Einheit. Nee, ich weiß nicht, ich würde den Bayern da jetzt auch, ich würde jetzt nicht zu viel reininterpretieren, also irgendwie aus der Startelf hat gefühlt, also ich glaube bis auf 3 oder 4 haben auch EM gespielt im Sommer, oder Davies war ja auch lange verletzt, plus neuer Trainer, kurze Vorbereitung, also ganz ehrlich, dass der Saisonstart holprig wird, das konnte man sich doch vorher auch denken, bei den Voraussetzungen, die Bayern jetzt eben haben, und da kommen wir vielleicht, wenn wir gleich noch über Dortmund reden, dann denke ich mal dazu, dass da eben die Voraussetzungen auch ein bisschen anders sind und andere sind, und ich glaube, gibt den Bayern und Nagelsmann jetzt nun mal nochmal 3-4 Wochen, denen die Ergebnisse vielleicht noch nicht so da sind. Und ich meine, sie hatten genug Chancen, das Spiel zu gewinnen. Von daher ist es jetzt ja auch nicht so, als hätten sie jetzt irgendwie 3-0 verloren oder sowas. Sondern einen Punkt geholt gegen starke Gladbacher, die es auch gut gemacht haben, wo eben nicht so viele Leute im Sommer weg waren. Da ist zwar auch ein neuer Trainer, aber wie gesagt, ich glaube, da hatte man insgesamt ein bisschen mehr Vorbereitungszeit zusammen. Und ich glaube, gerade auch Nagelsmann ist ja jetzt auch ja, ein sehr anspruchsvoller Trainer, was die Taktik angeht, mit sehr vielen unterschiedlichen Systemen, sodass ich mir vorstellen kann, dass es einfach noch mal ein bisschen braucht. Und wenn das aber dann richtig drin ist, dann werden die Bayern schon wieder durch die Liga pflügen und dann kann man nur gucken, ob irgendeine andere Mannschaft sich so viel Vorsprung schon rausgeholt hat, dass es vielleicht spannend werden könnte am Ende.
Boah, das waren jetzt so viele, unfassbar viele Stichpunkte für den BVB. Denn da flügt einer wirklich durch die Gegend und tatsächlich könnte das die Mannschaft sein, die du ja gerade erwähnt hast, die sich dann auch genügend Vorsprung erarbeitet hat. Ja, das Spiel Dortmund gegen Frankfurt würde ich eigentlich ganz gerne noch mit euch besprechen. Nicht nur wegen Frankfurt, hauptsächlich wegen dieser unfassbaren One-Man-Show, Erling Haaland, unfassbares Spiel, sowas habe ich. Ich meine, der Stadionwürste-Chat und der Podcast ist jetzt ja auch schon eher dafür berühmt, dass wir sehr viel von Haaland halten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Vorstellung jetzt am Wochenende wieder, hat einfach nur gezeigt, was für ein unfassbarer Typ dieser Mensch ist. Der hat einfach alles und ich habe das schon lange nicht mehr so gesehen in so einem Spieler und er erinnert mich immer so ein bisschen an, ich glaube, ich habe das hier auch schon mal erwähnt, immer so ein bisschen an den echten Ronaldo und er hat so viel Power und so viel Zug und so viel Geschwindigkeit und so viel Bock auf dieses Spiel auch nochmal. Ich glaube, da wird dieses Jahr wird es ganz, ganz, ganz knapp, was den Torrekord von Lewandowski angeht. Weil wenn der so weitermacht und so viel Bock hat, dann ist das richtig, richtig stark. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Also es war ja nicht nur Haaland, es war ja auch die Wiedergeburt des Marco Reus.
Ja, ich bin ja nun wirklich bekanntermaßen kein Anhänger des BVBs, aber das war geil. Muss man sagen, sie haben ein Riesenspiel gemacht, hatten in dem Spiel auch das Glück, dass die Frankfurter halt versucht haben, auch mit Ball zu spielen, viele Fehler gemacht haben. Dadurch hatten sie natürlich ganz oft ganz viele Räume, in die sie stoßen konnten und da, wo sie auch wirklich gut kontern konnten. Das haben sie überragend gemacht. Ich glaube, im Laufe der Saison werden sie noch größere Probleme haben, einfach gegen Mannschaften, die tiefer stehen. Aber wie gesagt, in dem Spiel, das haben sie super gemacht. Gut, sie haben zwei Tore kassiert. Das ist vielleicht noch so eine Sache, wo sie ein bisschen arbeiten müssen, wobei man da natürlich auch ein bisschen relativieren muss. Die Innenverteidigung oder die gesamte Abwehr war ja jetzt auch noch nicht das, was man im Optimalfall in 4 bis 6 Wochen auf dem Platz sehen hat. Zu Haaland hast du eigentlich auch alles gesagt und da wurde auch schon vieles gesagt. Ne? Klar, das, was der für einen Antritt hat, für eine Durchsetzungskraft, das kenne ich persönlich nur von Bashir Rusalu noch. Was mich bei ihm am positivsten überrascht hat in diesem Spiel, war nicht diese ganzen Attribute, die wir alle schon kennen, sondern dass er in den richtigen Situationen auch den Ball abgespielt hat. Und das ist eine Sache, wenn er sich das beibehalten kann, dass der mannschaftliche Erfolg immer wichtiger ist als der persönliche Erfolg, dann glaube ich, wird es eine Riesensaison für den BVB, weil er einfach wieder in den richtigen Situationen, ich meine, beim Lewandowski, das sieht man ja häufig, Lewandowski möchte immer Tore schießen. Und ich glaube, Lewandowski spielt dann in ein, zwei Situationen den Ball nicht auf den Außenmann, gerade wenn du in der Mitte so eine riesen Autobahn aufs Tor hast, sondern der kloppt dann aus 16 Meter raus. Haaland hat halt auch in dieser Situation gesehen, okay, da steht der Reus, der Hazard, was weiß ich, auch in einer guten Position. Vielleicht denken alle, ich schieße, aber ich lege ihn jetzt raus, wir schießen das Tor, wir gewinnen das Ding, ich habe vielleicht ein Tor weniger auf dem Konto, habe aber mehr oder weniger das Tor zur Hälfte miterzielt. Das ist das, was ich persönlich am beeindruckendsten fand an seiner Leistung vom Samstag.
Ja, ich möchte da nochmal auf das, was ich bei den Bayern gerade schon mal erwähnt habe, so ein bisschen eingehen. Die Dortmunder waren schon ziemlich stark gebeutelt oder arg gebeutelt, gerade was die Abwehr angeht, das ist vollkommen richtig. Aber ich finde, man hat gerade bei Reus und Haaland, die ja wirklich überragend gespielt haben, hat man einfach gesehen, die haben den Sommer über Pause machen können. Nach einer langen letzten Saison mit Corona, mit wenig Pause, mit wenig Erholung. Und ich finde, die beiden, die haben so Bock gehabt und so viel Spaß gemacht, denen zuzugucken. Also wirklich absoluter Wahnsinn. Und ja, klar, wenn der BVB so weitermacht, dann kann das schon nach ganz oben gehen dieses Jahr. Und da kommen ja noch ein paar ganz gute Fußballer auch irgendwann dann zurück. Unter anderem ein Hummels, der ja fehlt, ein Guerrero, den ich ja beim BVB für überragend halte. Und da muss man mal sehen. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Frankfurt hat den Dortmundern leider doch durch viele, viele Fehler sehr einfach gemacht. Gerade die Dreierkette hinten, die ja, sag ich mal, Esan kann in Klammern, aber Ndika und Hinteregger, die ja im letzten Jahr auch wirklich sehr, sehr gut gespielt haben und sehr sicher und souverän das immer gemacht haben, waren total von der Rolle, möchte ich behaupten. Und auch ein Hasebe konnte dem mit seinen, was, 37 Jahren, konnte dem Tempo da natürlich dann irgendwie wenig entgegensetzen und wenig Löcher stopfen, so dass der Express oder ja, war schon fast eine Dampfwalze, die da über Frankfurt rübergerollt ist. Und da bin ich mal gespannt. Aber der BVB, also wirklich gut und vielleicht profitieren sie da ein bisschen davon, dass dann einige Schlüsselspieler diesen Sommer nicht ganz so viel Fußball spielen mussten und die Akkus vollladen konnten. Also wie gesagt, bei Haaland hat man das vielleicht dann auch am krassesten noch gesehen, der ja immer Vollgas gibt, aber in dem Spiel wirklich wie eine Urgewalt war. Also Respekt. Und was ich als interessanten Nebenaspekt noch sagen muss, also ich glaube, der BVB hat jetzt auch seinen neuen Klopp gefunden. Also wie Rose da an der Seitenlinie ausgeflippt ist nach den Toren.
Vollkommen
da war,
Da war die Jürgen Klopp-Säge aber nicht mehr weit weg, würde ich mal sagen.
Ja, das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal besprochen, dass das wahrscheinlich ein perfekter Fit ist für den BVB. Sowohl trainertechnisch als auch menschlich passt das wahrscheinlich ziemlich gut. Ja, sind wir uns einig, Haaland, Naturgewalt, hast du, glaube ich, gerade so schön gesagt, das ist einfach unfassbar. Wie jedes Mal, wenn der Typ anläuft, und der läuft ja immer mit 100% an, dann wird es gefährlich, und jedes Mal, wenn er schießt, hat man das Gefühl, der Ball geht rein. Das muss man ja auch mal sagen, der versemmelt einfach so gut wie nichts. Ich bin gespannt, ob der BVB dieses Tempo beibehalten kann. Aber es wäre der Bundesliga zu wünschen, es wäre unserem Freundeskreis nur bedingt zu wünschen, denn wir alle können uns noch schmerzhaft an die BVB-geilen Superzeiten erinnern, wie nur bedingte Freunde von uns gefeiert haben und der Rest unter dem schwarz-gelben Mist gelitten hat quasi. Aber natürlich ist es dem auch mal zu gönnen, dass sie auch mal oben sind.
So ja, wäre voll schlimm, wenn der BVB wieder so eine Scheißsaison wie letztes Jahr hätte, ne? Was ich bei Haaland sehr, sehr interessant finde, dass er im Vergleich zu vielen anderen Stürmern der Bundesliga, die, sage ich mal, eine Stufe darunter sind, dass bei ihm auffällig ist, der rennt in solchen Aktionen nie ins Abseits. Der spielt die Bälle auch nicht so spät ab, dass die anderen schon im Abseits stehen. Ich glaube, der hat auf dem Platz eine wirklich gute Übersicht und ein gutes Gespür dafür, wann ist der Moment, dass ich starten kann. Und der wartet und läuft im richtigen Moment los. Und viele andere, gerade Stürmer der Bundesliga, die rennen einfach los, bleiben dann stehen und beschweren sich, dass der Ball nicht gespielt wird. Das, finde ich, ist ein großer Unterschied zwischen ihm und 95% aller Bundesliga-Stürmer.
Vielleicht liegt es aber auch an der Qualität der Mitspieler, dass sie den Ball halt rechtzeitig spielen. Könnte man ja auch mal so rumdrehen, dass die anderen Stürmer nicht zu schnell loslaufen, sondern da ist einfach nicht die Qualität da zu erkennen, dass man den Ball früher abspielen muss. Wenn ich an so einen Osako denke, der sich noch dreimal um irgendwelche... Achso, wir wollten nicht über zweite Liga reden, ich halte die Klappe.
Ja, aber du siehst auch häufig, er steht, guckt seinen Mitspieler an und lauert und rennt nicht einfach blind los, auch wenn der Pass vielleicht mal einen Moment zu spät gespielt wird. Er ist halt, glaube ich, einer, der wirklich guckt und mitdenkt auf dem Platz, was auch nicht bei jedem Fußballer gefühlt der Fall ist.
Den hat er vielleicht einfach abseits verstanden und die anderen sind zu doof.
Das kann natürlich sein. Ja, auf jeden Fall bleibt festzuhalten, dass es, wenn das so bleibt, der BVB natürlich ganz hart im Titelkampf mit dabei ist. Und ja, das tut der Bundesliga doch eigentlich ganz gut. Und
darf ich nochmal eine Frage, weil wir gerade beim BVB sind, in die Runde stellen. Wir haben jetzt einen neuen Bundestrainer, Hansi Flick, alles wunderbar. Jetzt wird ja wieder über die Marco Reus Rückkehr in die Nationalmannschaft diskutiert. Würdet ihr Marco Reus nochmal eine Chance geben? Ich habe dazu ja eine relativ klare Meinung. Ich sage, er hat gesagt, nee, ich möchte an der EM nicht teilnehmen. Finde ich, ist absolut okay, absolut legitim, gerade bei seiner Vorgeschichte mit vielen Verletzungen und allem drum und dran. Aber für mich wäre dann auch das Thema Nationalmannschaft für ihn erledigt, weil ich finde, ganz oder gar nicht und nicht, ach ja, ich habe eigentlich nur, wenn ich gerade Bock habe. Wie seht ihr das?
Ich sehe das komplett anders als du. Ich finde, wir sollten uns tatsächlich froh und sein darüber, dass es Spieler gibt, auch die mal eine unbequeme Meinung haben und nicht nur 15 Robin Kochs, die froh sind, mit dabei zu sein. Und Marco Reus, du hast es schon gesagt, der braucht das für seine Reputation nicht. Der will sein, der will einfach mal wirklich wieder Fußball spielen, glaube ich. Der hat einfach mal wieder Bock, nicht nur 20 Spiele in der Saison zu spielen, sondern er will die ganze Saison spielen. Wenn dann noch dazu kommt, dass er vielleicht noch eine EM absahnt oder eine WM dann absahnt im nächsten Jahr, dann hat der da bestimmt genauso viel Bock drauf. Und ich glaube, und wir alle wissen ja, wie oft Marco Reus dann doch irgendwie davon abgehalten wurde. Ich glaube, der will einfach nur mal wieder richtig eine ganze Saison Fußball spielen. Und ich finde, wenn man seine Geschichte sieht und wie viel Verletzungen er hat, dann ist es gerade richtig, dass er aus einer Saison, die sowieso schon sehr verkürzt war, die sehr, sehr anstrengend war, und dann noch in die EM reinzugehen, das schreit für so einen Spieler geradezu danach, dass er sich im Training vor dem Eröffnungsspiel einen schönen Kreuzbandriss holt. Deswegen kann ich das 100% nachverstehen. Ich würde mich freuen, wenn Marco Reus auch bald wieder Nationalmannschaft spielt.
Ich bin da Tendenz Richtung Marco. Glaube auch, und wir wissen es nicht, aber vielleicht gibt es da auch eine gewisse Absprache, dass es eben klar war, dass er irgendwie vielleicht da hat gezwickt, hier hat es gezwickt, und es war einfach vielleicht auch nicht klar, ob er überhaupt hätte richtig mitspielen können oder so weiter. Wo dann Bundestrainer vielleicht sagt, ach, probier's doch oder so, aber er dann vielleicht auf seinen Körper auch mal hört und sagt so, nee, das macht einfach keinen Sinn. Und wenn er dann so loslegt wie jetzt am Wochenende, dann scheint das erstmal für ihn und für den BVB nicht die schlechteste Entscheidung gewesen zu sein. Bei dem Trauerspiel, was wir jetzt im Sommer erlebt haben von der Nationalmannschaft, hätte er vielleicht auch nicht das Ruder groß rumreißen können dann. Und ich finde auch, dass es irgendwie immer komisch ist, wenn ein Spieler so ein Turnier absagt. Aber wie Marco schon sagte, bei seiner Verletzungshistorie kann ich mir da gut vorstellen, dass er in dem Moment auch gesagt hat, so, ich muss jetzt hier auf meinen Körper hören, und da mitzuspielen würde mich vielleicht dann große Teile der nächsten Saison kosten. Oder ich mache mir wieder Hoffnung und werde aber gar nicht spielen können bei der EM. Und von daher hoffen wir einfach, dass er gesund bleibt, fit bleibt, in dieser Form bleibt, und dann finde ich, hat er alle Berechtigungen, auch wieder Nationalmannschaft zu spielen. Und ich glaube auch, ein Hansi Flick, der ja am Stadion war am Samstag, hat sich das schon ganz genau angeguckt und wird bestimmt mal mit ihm telefonieren. Die Handynummer wird er bestimmt irgendwie kriegen vom Yogi.
Ich würde eure Meinung absolut nachvollziehen. Fußballerisch, wenn er so spielt, wie er letzte Saison und auch bis jetzt gespielt hat, absolut verständlich. Ich glaube, wenn wir immer damit anfangen, dann, also warum sollte dann ein Manuel Neuer zu den Qualifikationsspielen reisen, oder ein Marc Reus kann auch sagen, ah, auf die Quali-Spiele habe ich jetzt auch nicht so Bock, weil ich brauche halt diese Regeneration, die ohne Frage bei ihm sehr viel wichtiger ist als bei vielen anderen, weil er einfach immenses Pech hatte in seiner Karriere und sein Körper einfach fragiler ist als andere. Aber dann könnte er auch sagen, gut, dann scheiße ich auf die ganzen Quali-Spiele. Ich brauche halt dann ab und zu mal diese eine Woche Erholung, wird ihm ja gut tun, ohne Frage. Aber wenn dann WM ist nächstes Jahr in Katar, ja doch, dann würde ich auch wieder mitzocken. Das ist halt die Gefahr, die ich darin sehe, dass es irgendwann in so eine Richtung geht.
Das haben doch der Müller und der Hummels auch gemacht. Die haben doch auch 2 Jahre lang nicht gespielt.
Und waren dann plötzlich dabei.
Richtig.
Nein, aber tatsächlich, und ich kann mich ganz gut erinnern, wenn du jetzt auch mal tief in dich hineinhorchst, dann musst du ja auch mal überlegen, das hat Schwab ja gerade so in so einem Nebensatz gesagt, hätte denn Reus überhaupt gespielt? Das ist ja die wichtige Frage. Oder wäre er irgendwann in der 60. Minute, wobei ich korrigiere bei Joachim Löw, wäre er irgendwann in der 87. Minute eingewechselt worden? Wir hatten ja am Anfang das Spiel auch mal, dass wir uns Gedanken über die Aufstellung gemacht haben. Ich meine mich daran zu erinnern, dass die wenigsten einen Marco Reus in der Startformation hatten.
Aber dann ist es ja noch viel extremer, wenn ich sage, naja gut, wenn ich keine Chance habe zu spielen, wenn ich immer nur für die letzten 10 Minuten, dann habe ich da keinen Bock drauf. Finde ich, wäre ja eine noch schlimmere Argumentation, als zu sagen, ich brauche die Pause. Mir ist es einfach zu viel, und klar, der Terminkalender ist pickepacke voll. Man muss einfach wirklich für diesen Jungen hoffen, dass er wirklich mal eine Saison komplett verletzungsfrei bleibt.
Also ich finde, wenn man da nicht, also ich denke mal, und ich glaube, sowas war auch vor der EM so ein bisschen in den Medien, dass eben klar war, dass er irgendwie nicht unbedingt als Stammpersonal irgendwie gesehen wird, aber du machst ja die Trainingseinheiten und das ganze intensive Zeugs machst du ja trotzdem. Du musst dich ja trotzdem auf ein Level bringen, dass du eingewechselt werden kannst, und dafür für die 10 Minuten oder so weiter, ich kann es verstehen, dass man dafür seinen Körper dann eben nicht in dem Maße hinhalten will, um dann irgendwie mit 2 Wochen Vorbereitung beim BVB dann in eine neue Saison zu starten, die wieder mit Pokal, Champions League und Bundesliga, keine Ahnung, wahrscheinlich dann 50 plus Spiele für den BVB bereithalten wird, und von daher ist es eine Entscheidung,
die wehtut. Das kann ich ja auch verstehen, da habe ich absolutes Verständnis für. Aber ich finde, dann kann er nicht jetzt den Anspruch stellen, wieder Nationalmannschaft zu spielen. Ich weiß, ich glaube nicht, dass er das irgendwie gesagt hat, dass er gesagt hat, hier, wenn ich nicht Nationalmannschaft spiele, ist Hansi Flick ein übertrieben krasser Hund. Aber ich finde halt, wenn du sagst, okay, wenn ich bei diesem Turnier nicht die Aussicht habe, Startelf zu spielen, komme ich nicht mit. Nächstes Jahr auch, dann sieht es vielleicht ein bisschen besser aus, dann komme ich doch mit. Und ich finde, das ist einfach nicht die richtige Einstellung. Mit allem, was ihr sagt, gebe ich euch absolut recht und ich kann es auch absolut nachvollziehen. Ohne Frage. Ich will auch nur ein bisschen stellen können.
Tommy will einfach, dass er die Hymne mitsingt. Das mehr will er doch gar nicht. Er will nur, dass er die Hymne mitsingt. Nein, okay, ich glaube, wir sind uns da gar nicht so uneins, aber tatsächlich kann ich das immer noch ganz gut nachvollziehen. Aber bevor wir jetzt gleich zu unseren Kategorien kommen, will ich noch ein Spiel nochmal ganz kurz umreißen. Vielleicht halten wir uns da ganz kurz. Und zwar nochmal um den dritten Titelfavoriten, kann man ruhig so sagen. Ne? Also ich denke, Leipzig kann man schon dazu zählen. Das Spiel Mainz gegen Leipzig, ich habe es gestern geschaut, habe nicht so viel erwartet und ich wurde positiv überrascht. Das war eine unfassbare Leistung der Mainzer und für mich auch ein weiterer Beweis dafür, dass die Fans einen riesigen Anteil daran haben, wie so ein Spiel verlaufen kann. Die Mainzer haben sich da in einen Rausch gespielt. Das war unfassbar, wie die sich gefeiert haben nach jeder Grätsche, nach jedem Ballgewinn. Das war wirklich richtig emotional und auch richtig schön anzusehen. Es war richtiger Fußball, wie es halt Underdog gegen großen Favoriten ist. Und ja, tatsächlich setzt sich da auch, das habe ich jetzt auch ein bisschen in mich reingelesen, eine Sache weiter fort, dass der Jesse Marsch auch ein großes Problem hat mit Ballbesitzfußball und dementsprechend auch viel Spaß haben wird in der Bundesliga, wenn sich nämlich alle Mannschaften schön hinten reinstellen gegen die Mainzer. Aber völlig verdienter Sieg und richtig schönes Spiel, war richtig schön anzuschauen. Und ein Marcel Sabitzer, der nur auf der Bank saß. Nachtigall und so.
Also ich fand's zum Kotzen. Ich habe mir Angelino und Nkunku geholt bei Kickbase und die haben so wenig gepunktet. Obwohl Angelino hat ja, so Punkte gemacht. Aber ich habe das Spiel nicht gesehen, nur in der Zusammenfassung. Und selbst da ist es rübergekommen, wie krass die Mainzer die Fans mitgenommen haben. Also bei vielen Einblendungen haben die Mainz-Spieler sich irgendwie vor die Fans gestellt und mit den Armen gerudert, macht Stimmung. Bo Svensson stand da und hat irgendwie gewunken, dass sie richtig Gas geben müssen. Und ja, sieht man einmal, wie schön es wirklich ist, dass die Fans wieder da sind. Das wäre in der Rückrunde der letzten Saison noch anders gelaufen ohne Fans. Da hätte höchstens jemand oben auf einer irgendwie auf dem Arztkoffer rumgetrommelt. Aber ja, also. Auch Leipzig, ähnlich wie die Bayern, ein neuer Trainer, ein paar Spieler weg. Vorne Silva hat irgendwie gar nicht gut ausgesehen im Spiel, wenig Bälle bekommen, die ihm irgendwie, mit denen er das hätte machen können. Und ich glaube, bei Leipzig geht ähnlich das, was ich zu den Bayern schon gesagt habe. Es wird ein bisschen dauern, bis die Jungs da richtig zusammenwachsen und das neue System vom Trainer vielleicht auch verinnerlicht haben. Die Mannschaft ist ja nicht so groß verändert, muss man dazu sagen. Hast vorne Silva jetzt neu drin und hinten hatte jetzt Simakan angefangen in der Innenverteidigung. Und ansonsten waren das ja alles Jungs, die schon da waren letztes Jahr. Von daher muss es ja dann doch irgendwas auch mit der Taktik zu tun haben, die dann vielleicht auch neu ist. Und ich bin mal gespannt. Also ich denke, Leipzig wird trotzdem wieder eine gute Rolle spielen und um die Champions League spielen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es dieses Jahr nicht für Platz 2 reicht, im Anbetracht der furiosen Dortmunder. War jetzt ein Spiel, müssen wir auch nochmal den Beiflach halten. Aber Leipzig wird schon wieder, denke ich mal, mindestens die dritte Kraft sein in der Bundesliga, weil die Qualität einfach zu groß ist. Und zu Sabitzer, ja, schauen wir mal. Da wurde ja reges BVB-Interesse immer mal wieder nachgesagt. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob es da noch andere Vereine gibt, die da irgendwie auch Bock drauf haben.
Die Bayern haben wohl einen unterschriftsreifen Vertrag vorliegen. Da geht es
also noch darum, genau, dass
der Vorstand dem Ganzen zustimmt.
Ja, um nochmal den Kontext kurz zu sagen, der feine Herr Schwab befand sich im Urlaub, als sich da einiges entwickelt hat in Richtung Marcel Sabitzer.
Und dementsprechend hat nicht der BVB größten Interesse daran, sondern der Nagelsmann möchte gerne einen seiner Lieblingsspieler natürlich auch gerne zum Bayern holen. Nur nochmal als kleine Info auf
Bayern
für dich.
Die Bayern kaufen die Liga kaputt. Kannst du nicht mehr
hören. Voll gemein.
Ah, okay. Danke für die Info. Ja, ich war im Urlaub und habe tatsächlich das ist vorbeigegangen. Interessante Geschichte. Na gut, dass ich keinen aus dem Bayern-Mittelfeld habe bei Kickbase, da kann mir nichts passieren.
Das ist richtig. Ich meine, stell dich mal vor, man hätte jetzt auch zum Beispiel einen Silva, der jetzt noch ein bisschen wie ein Fremdkörper gewirkt hat, für massig viel Geld bei Kickbase gekauft.
Blöde Sache, sowas.
Gut, Domi, du möchtest nicht mehr über Leipzig-Mainz sprechen?
Nee, ich hätte eine andere Frage mal an euch, weil ich habe am Wochenende mit Julian zusammen Fußball geguckt, den ja viele auch noch vom letzten Jahr kennen. Und da haben wir die Szene gesehen bei Bochum gegen Wolfsburg, der Kopfball relativ am Anfang, der mit der Hand aufgehalten wurde, wo es der Elfmeter die rote Karte gab. Und Julian ist komplett vom Glauben abgefallen. Und meinte, das ist für ihn in der Situation niemals nicht ein Hauch von einer roten Karte. Da hätte ich euch gerne mal gefragt, wie ihr die ganze Szene gesehen habt und bewertet habt auch.
Ist für mich eine Unsportlichkeit und eine klare Verhinderung eines Tors ist rot.
Also für mich gibt es da auch keine zwei Meinungen. Das ist, ich meine, der verhindert ein Tor durch die Geschichte. Steht nun mal auf der Linie und das Verhindern eines Tores ist mit Rot zu bestrafen. Da gibt es auch nichts mit Doppelbestrafung etc., was da ja dann vielleicht manchmal in der Argumentation gibt. Ich meine, der Ball wäre drin gewesen. Punkt. Und ja, klare rote Karte, steht auf der Linie und macht den Torwart-Move. Also ganz so krass nicht, aber nee, also. Da gibt es keine zwei Meinungen, aber
also nur, vielleicht um es nachvollziehbarer zu machen, er meint, naja, der Ball wird, also kommt doch relativ kurz in Entfernung, wird doch aus relativ kurzer Distanz noch ein bisschen abgefälscht und es ist halt so eine Reflexbewegung. Da meine ich auch, zu ihm, klar, es ist Reflex, es ist vielleicht gar nicht unbedingt beabsichtigt, aber wie ihr schon sagtet, steht auf der Torlinie, verhindert das klare Tor, was ja nicht im Vergleich mit einer Notbremse, wo du nur die klare Chance auf dem Tor verhinderst. Von daher ist das für mich auch eine absolut richtige Entscheidung gewesen. Aber es ist schön, dass wir uns da so einig sind.
Ausnahmsweise mal. ja, das war der kleine Ausflug zu Mainz-Leipzig nochmal und mit dem Special Wolfsburg-Bochum gerade nochmal. Ja, kommen wir jetzt zu unserer allseits beliebten Kategorie A-Däum. Und ich glaube, Däum hatte diesmal auch wieder eine Frage, beziehungsweise in Vertretung für den lieben Vincent wird er die Frage heute nochmal stellen.
Richtig, und zwar geht es da auch wieder am Wochenende, weil Vincent war tatsächlich auch mit dabei. Und ja, die A-Däum-Frage ist, A-Däum, hat Hertha einen Bundesliga-tauglichen Stürmer in ihrem Kader?
Kannst du noch ein bisschen mehr Kontext vielleicht dazu geben? Das wäre ganz schön, Marco und ich waren nicht bei der Diskussion dabei. Ihr habt da ja, so wie ich das verstanden habe, schon ein bisschen drüber diskutiert. Oder sollen wir erstmal unsere Meinungen dazu raushauen? Also
ich kann auch gerne erstmal den Kontext geben. Und zwar haben wir dann natürlich auch über Hertha geredet. Und Julian war dann fest davon überzeugt, dass die Hertha nicht einen einzigen Stürmer im Kader hat, der Bundesliga-Niveau hat. Worüber Vincent und ich und dann später auch Philipp natürlich nicht hinweggekommen sind über solch eine unqualifizierte Äußerung. Aus unserer Sicht zumindest, aber vielleicht seht ihr das ja auch anders.
Okay, Julian ist natürlich etwas verwöhnt in den letzten Jahren, wenn man überlegt, was er so an Stürmern beim BVG genießen konnte. Also jetzt gerade die Urgewalt Haaland, davor unter anderem ja auch ein Lewandowski mal, ein Aubameyang. Also von daher ist das natürlich, reden wir bei Hertha über ein anderes Niveau, aber Bundesliga-Stürmer sehe ich da im Kader dann doch den einen oder anderen. Also definitiv ein Kunja, der auf jeden Fall Bundesliga-Niveau hat. Und also das stellt sich gar nicht die Frage. Der hat ja jetzt auch schon weit über, also zweistellige Tore geschossen, bin ich der Meinung. Und auch wenn sich bei ihm die Hertha-Fans so ein bisschen immer aufreiben an dem Lustlosen, wie es dann immer mal wieder heißt, aber mal jetzt abgesehen davon sind die Qualitäten überragend und der ist auf jeden Fall Bundesliga-Niveau. Oh, jetzt kannst du dir einen aussuchen, Marco. Ich habe den offensichtlichsten jetzt schon weggenommen.
Also ich wäre jetzt tatsächlich da auch einmal durchgegangen. Du hast natürlich Kunja angesprochen, über den brauchen wir wahrscheinlich nicht reden, vom Potenzial auf jeden Fall. Und selbst wenn er gelangweilt schlecht spielt, wird er immer noch Bundesliga-Niveau erfüllen. Dann haben wir einen Luke Bacchio, einen Jovetic, einen Selke und einen Piontek. Ich korrigiert mich bitte.
Piontek hört sich sehr gut an.
Piontek. Super. Und die würde ich alle als Bundesliga-Stürmer sehen. Und ja, ich würde auch einen Davy Selke als Bundesliga-Stürmer sehen. Man muss sich von dem großen Versprechen, was Selke, die einen oder anderen werden sich erinnern, mal hatte, lösen und dann zu dem Gedanken kommen, dass ein Bundesliga-Stürmer durchaus auch mal 8, 9, 10 Tore schießen kann und dann immer noch ein Bundesliga-Stürmer ist, der bei einigen Vereinen wirklich Stamm spielen würde. Auch ein Luke Bacchio hat bewiesen, dass er in der ersten Liga bestehen kann. Die Frage ist, ob man den jetzt wirklich als Stoßstürmer sieht oder als Außenstürmer. Das ist ja was anderes. Über einen Jovetic brauchen wir nicht reden. Der hat sich in allen großen Ligen dieser Welt bewiesen. Ich sehe das schon, dass die gute Stürmer haben. Die haben keinen Stürmer, der ihnen garantiert 15 plus Tore erzielt, würde ich mal behaupten. Aber das haben tatsächlich ehrlicherweise auch die wenigsten Bundesligisten. Aber wenn da mal einer einen Lauf kriegt, wenn jetzt, ich halte tatsächlich sehr viel von Piontek, wenn der irgendwie mal ankommen sollte irgendwann, was wahrscheinlich nicht mehr passieren wird, dann wäre der wahrscheinlich jemand, der 15 plus Tore erzielen könnte. Aber wenn wir jetzt einen Stürmer suchen, der 20 Tore erzielt, dann sehe ich das auch nicht. Aber auch da denke ich, dass ein Kunja dann einfach zu lustlos ist oder zu wenig ehrgeizig, um das zu schaffen. Aber ansonsten sehe ich da potenziell einige Bundesliga-Stürmer, die natürlich nicht den höchsten Ansprüchen genügen vielleicht, außer Kunja. Aber ansonsten sehe ich da viele, die in der Bundesliga zu Recht auch spielen.
Ja, wir, so war bei uns auch der große Thema. Ich sehe es auch ganz klar, so alle, die ihr genannt habt, haben absolutes Bundesliga-Niveau. Und ich meine, wenn man das mal so ein bisschen auch durchrechnet, klar, es gibt natürlich auch ein paar Stürmer, die noch ein bisschen höher sind. Lewandowski, Haaland, Weghorst, André Silva, Kramaric. Aber ja, du musst ja überlegen, dass so ein Ishak Belfodil auch schon seit bestimmt 5 Jahren der Bundesliga rumturnt und Stück weit teilweise auch Daseinsberechtigung hat und der ist halt dann doch nochmal aus meiner Sicht eine deutliche Stufe und unter alles da in Berlin rumrennt.
Ja, also ich denke auch und ich habe es jetzt ja auch nochmal zusammengefasst, da brauchen wir gar nicht groß diskutieren. Da hat Hertha auf jeden Fall genug Potenzial und wahrscheinlich ist es auch schwierig für einen Stürmer da halt 10 plus Tore zu schießen, weil sie sind ja auch ständig verletzt und immer spielt jemand anders. Ne? Also da gibt es ja auch kaum einen, der mal 34 Spiele am Stück macht in der Saison, was ja auch bei einem Lewandowski oder einem André Silva oder so, die spielen ja auch einfach immer und sind immer gesetzt und das sind ja dann auch ganz andere Voraussetzungen. Oder einem Weghorst, die sind halt vorne drin, sind die Zielspieler. Das ist in Berlin halt noch ein bisschen anders. Und ich glaube, auch unter einem Pal Dardai wird das einfach vom System her nicht so einfach sein, 15 Tore zu schießen, weil ja in der ersten Linie Tore verhindert werden sollen, auch wenn das jetzt gegen Köln nicht so super gut geklappt hat. Aber da wollen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Es kommt ja auch immer so ein bisschen, also wenn man einen Stürmer nur an Toren messen will, dann muss man ja auch immer so ein bisschen gucken, was hat er denn so an Beiwerk auch mit dabei. Und da gibt es eben dann Stürmer, die natürlich höhere Qualitäten haben als die von Hertha, aber die haben dann zum Teil natürlich auch nochmal höhere Qualität um sich herum, was in der Natur der Sache ist, wenn man eben bei Bayern oder Dortmund oder so spielt, dann kriegst du die Pässe halt nicht von Askasiba, sondern von Kimmich und das ist dann halt was anderes.
Ja, okay. Hätten wir das geklärt. Kein Haaland, aber trotzdem Bundesliga-reif, glaube ich. Ja, auch wenn die Vorstellung jetzt gegen Köln nicht so Bundesliga-reif war.
Da hat ja auch den Devi nicht gespielt.
Wer hat nicht gespielt?
Selke war verletzt. Der hat sich
einen
Tag vorher beim Training verletzt.
Ah, so, ja, na gut, dann fehlt natürlich die große deutsche Sturmhoffnung. Ja, okay, so viel zu der A-Team-Frage. War dann doch relativ eindeutig und klar zu beantworten, finde ich. Und dann machen wir direkt weiter und das ist auch vielleicht ein ganz guter Abschluss, vielleicht auch gleich, nämlich mit dem Quiz. Und zwar haben wir wie immer zwei Spieler ausgesucht und werden durch, oder ich werde euch vielmehr fragen, wie ihr das lösen könnt anhand der Vereine, die da kommen. Und da würde ich doch gleich mal anfangen mit dem ersten Spieler. Und zwar hat der von 1963 bis 1964 beim TSV 1861 Nördlingen
Gerd Müller
gespielt.
Das ist eine langweilige Nummer.
Gerd sein. Und es ist tatsächlich Gerd Müller und wahrscheinlich auch im Zuge der letzten Berichterstattung relativ einfach gewesen. Ja, auch die Stadionwürste trauern natürlich um Gerd Müller. Wir hatten an der Stelle ja auch nicht so viele Berührungspunkte mit ihnen, außer dass die meisten ihn wahrscheinlich als Trainer oder als Bayern-Spieler, der Ex-Spieler, der auch immer im Verein irgendwie war, von uns kennen, gesehen haben, werden ihn die wenigsten von uns. Aber tatsächlich ist uns auch als Fußballfans der Name Gerd Müller immer ein Begriff gewesen, nicht zuletzt aufgrund seines ja, doch jetzt letzten Jahres trotzdem gefallenen Rekords, aber trotzdem unseres Rekords, der den Großteil unseres Lebens ausgemacht hat und den wir alle für unsprechbar gehalten haben. Und dementsprechend war Gerd Müller immer eine Ikone und immer ein Name, den wir alle, glaube ich, im Kopf haben. Und ob wir ihn jetzt spielen gesehen haben oder nicht, aber das war immer ein Begriff. Und ich glaube, da hat die Welt halt wirklich, oder die Fußballwelt, um das jetzt mal nicht zu dramatisch zu machen, die Fußballwelt wirklich einen ganz, ganz, ganz großen verloren und jemanden, über den man sich wahrscheinlich auch noch in 30, 40 Jahren immer noch unterhalten wird und immer noch seine großartigen Leistungen wahrscheinlich auch noch honorieren wird.
Ich habe dazu, ganz kurzer Einwurf noch, auch von mir nochmal, natürlich, er war ein großartiger Fußballer oder ein großartiger Stürmer auch einfach. Und ich habe dazu was sehr Schönes gelesen, so nach dem Motto, wenn es im Himmel eine Fußballmannschaft gibt, dann haben die jetzt eine große Persönlichkeit dazu gewonnen. Also in dem Sinne, machst du da oben gemütlich und kick ein bisschen mit den anderen Legenden, die wir schon haben, ein paar Pässe von Diego Maradona zu kriegen, würde er sich vielleicht auch nie erträumt haben. Mach's gut, Gerd.
Viel erstmal zum Ersten. Das ging zu schnell. Ja, ich wusste, dass das schnell gehen wird, aber dass es wirklich schon beim Ersten geht, habe ich nicht gedacht. Machen wir weiter mit dem Zweiten. Und auch hier könnte es schnell gehen. Ich bin mal gespannt. Und zwar sind die Stationen des Spielers, den wir suchen, 1987 bis 1994 Karlsruher SC, 1994 bis 2008 der FC Bayern München.
Kann nur
vielleicht war das, ja, vielleicht war beides etwas zu leicht, aber ich wusste auch nicht, dass ich euch beide hier sitzen habe heute. Ich habe mit den anderen Pfeifen gerechnet und mich natürlich verzockt. Ja, auch Oliver Kahn völlig richtig. Interessante zweite Frage ist, wie ist denn der zweite Name von Oliver Kahn?
Ah, verdammt.
Ich sag okay. mal Franz.
Ich sag Herbert.
Ja, beides nicht richtig, aber beides geht in die richtige Richtung. Und zwar heißt der gute Mann Oliver Rolf Kahn.
Oh.
Und ja, da haben die, ist auf jeden Fall eine gute Kombination, Oliver Rolf. Großer deutscher Torwart, den wir wahrscheinlich auch alle hunderte Mal spielen haben sehen. Ja, das war das Quiz. Ich hatte gedacht, es dauert zumindest 5 Minuten. So hat es 2 Minuten mit einer Kelton-Müller-Gedächtnisrede gedauert. Ihr wart beide zu gut, habe ich schon fast gedacht. Aber ja, das war das Quiz für dieses Mal. So, dann, wenn ihr nichts mehr habt, wenn ihr noch irgendwas sagen wollt, dann jetzt oder wir hören uns in der nächsten Woche und sprechen uns in der nächsten Woche nochmal. Keine Einwände.
Alles schick.
Nein. Gut. Super. Dann war das eine sehr schöne Folge und ein guter Start für die Saison, beziehungsweise letztes Mal haben die Jungs das ja schon ganz gut eingeläutet. War eine sehr schöne Folge auch. Nochmal großen Dank an die Jungs, die haben das wirklich sehr, sehr schön gemacht und war eine ganz starke Folge, auch wenn wir zu wenig über den die SGE aus Frankfurt gesprochen wurde, aber war halt keiner mit Ahnung dabei. Dementsprechend wünsche ich euch eine schöne Woche und freue mich auf die nächste Woche, wenn wir wieder da sind, vielleicht in anderer Konstellation, aber trotzdem wieder da sind und zwar eine schöne Folge. Ich wünsche noch eine schöne Woche. Bis dahin.
Ciao.
Ciao. Macht's gut.